ein Zeichen, dem widersprochen wird. Und von diesem Zeichen durfte der Prophet Jesaja schon vor über 2700 Jahren sprechen, ankündigen. Dieses Zeichen, der Prophet Jesaja, er war ja der Prophet, der das Vorrecht hatte, die meisten Prophetien, ich denke, es sind die Hälfte der Prophetien, die auf Jesus hinweisen, weiterzugeben in seinem Buch. Und hier lese ich aus Jesaja Kapitel 7, Vers 14. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Wie gesagt, diese Prophetie gibt der Prophet Jesaja 733 vor Christus an den König Ahas weiter. König Ahas regierte zu dieser Zeit und es war eine Zeit der Not für Israel, der Not, der Unsicherheit, der Verzweiflung. Keine schöne Zeit, wahrscheinlich eine der schlimmsten Zeiten mit für Israel. Die Könige davor waren besser, die Könige danach waren besser. Unter dem König Ahas hatte das Volk Israel viel zu leiden. Aber ob man auf Probleme, auf Verzweiflung oder auf Probleme mit Verzweiflung reagiert oder mit Glauben, das hängt ganz sehr von deiner Beziehung zu Gott ab. Kann das sein? Ob du auf Probleme in deinem Leben mit Verzweiflung reagierst oder mit Glauben, das hängt von deiner Beziehung zu Gott ab. König Ahas von Judäa hatte seinen Regierungssitz natürlich in Jerusalem gehabt. Er hatte sich vollkommen von Gott abgewandt. Selbst seine eigenen Kinder hat er heidnischen Götzen geopfert. Ja. Und unter seiner Regentschaft erlitt Juda schwere Niederlagen im Kampf gegen andere, schwere Niederlagen. Und auch hier in dieser Situation bahnt sich eine Katastrophe an. Ahas gehörte zu den Herrschern, die sich mit den Assyrern bereitwillig, ja nicht mal verbunden, sondern eher unterworfen hat, den Assyrern unterworfen hat, bereitwillig sich ergeben hat. Doch die Nachbarkönige, sie wollten Ahas überreden, mit ihm gemeinsam gegen Assyrien zu kämpfen. Und so sammelte sich ein feindliches Heer. Die Könige Aram, Syrien und das Nordreich Israel verbündeten sich und zogen in dieser Zeit von Norden her auf Judäa zu, um Ahas zu zwingen, bei dieser eigentlich aussichtslosen Koalition mitzumachen, mitzukämpfen, sich zu beteiligen. Und so lebte dieses ganze Volk Judäa in Angst und Schrecken in dieser Zeit. Angst vor dem nahen Feind, aber auch Angst vor dem fernen Feind. Sie haben sich Fragen gestellt wie, mit wem soll ich mich verbünden? Mit wem soll ich mich eins machen? Wem soll ich mich unterwerfen? Was kommt auf uns zu? Mit was müssen wir rechnen? Ja. Können wir überhaupt die richtige Entscheidung treffen? Beides hört sich nicht gut oder nicht erfolgreich an. Nicht gut für uns. Wahrscheinlich ist jede Entscheidung falsch. Beides fühlt sich nicht gut an. Wir können doch nur verlieren. Wissen nicht, wie es weitergehen soll. Wem können wir noch vertrauen? Das hört sich fast an wie einer, der die Nachrichten von heute gehört hat, oder? In dieser Bedrängnis hatte Ahas und auch das ganze Volk Riesenangst gehabt, riesengroße Angst. Da heißt es zum Beispiel, da bebte sein Herz und das Herz des Volkes wie Bäume des Waldes vor dem Wind. Wir würden heute sagen, die haben gezittert wie Espenlaub. Wie Bäume im Wind gezittert haben, so hat das ganze Volk. Und in dieser aussichtslosen Situation schickt Gott jetzt den Propheten Jesaja. Er schickt Jesaja zu Ahas, um ihn verkünden zu lassen, deine Feinde werden vernichtet. Deine Feinde werden vernichtet. Obwohl keiner aus dem Volk, Ahas nicht und auch keiner aus dem Volk, damit gerechnet hat. Keiner hat nach Gott gefragt. hat ihm um Hilfe gebeten, hat ihn gesucht. Dennoch kündigt Gott sein Eingreifen an. Und als Bestätigung dieser Zusage durfte Ahas sich jetzt ein Zeichen wünschen oder ein Zeichen fordern, was er allerdings nicht aus Bescheidenheit, sondern aus Unglauben abgelehnt hat. Und dann folgt dieser Satz, dieser Vers. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Ein Zeichen der Rettung Gottes. Immanuel, der Herr, ist mit uns. Statt vor Angst zu verzweifeln, wird Ahas hier eingeladen, still zu werden, still zu vertrauen, Gott zu vertrauen, obwohl er sich abgewandt hat von ihm, obwohl er so gelebt hat, wie es ihm nicht gefallen hat, wird er eingeladen, hier Gott still zu vertrauen. Wie geht's dir damit, Gott zu vertrauen? Vielleicht sogar still Gott zu vertrauen. Wollen wir nicht eher was tun, was selber regeln, was in die Hand nehmen? Können wir das überhaupt noch, Gott still vertrauen in unseren aufwühlenden, turbulent manchmal Situationen oder auch im Trubel und der Geschäftigkeit unseres Alltags? Können wir Gott still vertrauen? Vielleicht jeden Morgen neu diesen bevorstehenden Tag ihm hinlegen. Herr, ich vertraue dir. Gott suchen. Das klingt vielleicht wie eine fromme Floskel, ja, unsere Zeit, unseren Tag in Gottes Hände legen. Aber weißt du, das ist die machtvollste Entscheidung, die du treffen kannst. Jeden Morgen wieder neu. Dein Tag, der vor dir steht, Gott hinlegen. Es bedeutet, diese Illusion aufgeben, dass du alles in der Hand hast. Dass du alles im Griff hast in deinem Leben. Es bedeutet anzuerkennen, dass dein Blickwinkel auch begrenzt ist. Herr, ich vertraue dir heute Morgen wieder neu und lege dir meinen Tag, der vor mir liegt, in deine Hände. Du wirst es gut machen. In Sprüche 3, Vers 5 und 6, da heißt es: Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn. Dann ebnet er selbst deine Pfade. Was für eine Aussage, was für eine Verheißung auch. Ahas, dieser König, er hatte dieses Vertrauen auf den Herrn nicht nur vernachlässigt, was uns ja manchmal passiert, nicht nur vernachlässigt, nicht nur abgelehnt, sondern er hat sein Vertrauen auf andere Dinge gesetzt. Hat seine Hilfe von Menschen gesucht, von den Assyrern oder bei anderen Göttern, hat einen Götzenkult in Judäa eingeführt. Und dennoch, und das ist so verblüffend für mich, dennoch stand Gott zu seinem Wort. Ahas aber bezahlte diese Befreiung von seinen Feinden mit dem Verlust seiner Selbstständigkeit. Er endete als unterworfener und tributpflichtiger König. Und als er dann stirbt, König Ahas, dann will man ihn nicht mal bei den Königsgräbern begraben, sondern begräbt ihn irgendwo in der Stadt. Und es gibt mir zu denken, auch wir sollten für die Schulung unseres Glaubens einen Blick auf den Ausgang dieser Geschichte werfen. Auch wir gehören ja durch Jesus Christus zu Gottes Volk und sind somit Teil eines Prozesses, was sich über Generationen hinwegzieht. Ja, wir bauen auf dem Vermächtnis unserer Vorgänger, die vor uns gelaufen sind, und wir tragen zur Zukunft unserer Nachfolger bei. Oftmals ist uns das gar nicht so bewusst, dass wir auch eine Verantwortung haben und aber auch nicht die Ersten sind. Man ist schnell dabei, Vergangenes zu verachten, als alt oder verstaubt anzuschauen, vielleicht sogar manchmal als falsch zu betrachten oder auch an Zukünftiges nicht zu denken, an die nächste Generation nicht zu denken. Man interessiert sich nur dafür, dass ich gut aufgehoben bin, dass es mir gut geht. Ich suche mir die Gemeinde, die für mich gerade das beste Programm bietet. Ich muss mich wohlfühlen. Alles andere interessiert recht wenig. Doch ich wünsche mir, dass wir verstehen, dass wir eingebettet sind in die Geschichte Gottes. Von Generation zu Generation. Immer wieder. Etwas weitergeben auch. Gemeinde bauen in dieser Welt. Jedenfalls König Ahas hier bekommt hier dieses Zeichen, obwohl er das gar nicht will. Und nach meinem Empfinden auch gar nicht verdient hat. Aber hier zeigt sich wieder diese Treue, diese Größe Gottes über unser Versagen hinweg. Seine Treue zu seinem Bund, zu seinen Zusagen, die er gemacht hat, zu seiner Hilfe. Gott ist gnädig, ist immer bereit auch zu helfen, immer wieder. Obwohl dieser König und auch von ihm angeregt das ganze Volk ja sich abgewandt haben von Gott, überall anders Hilfe gesucht haben, nur nicht bei Gott, politische Kompromisse geschlossen haben mit den Assyrern, sich lieber mit ihnen verbündet als mit Gott. Und dennoch gibt Gott ihnen dieses geheimnisvolle Zeichen, diesen Ausblick auf Rettung. Wir erfahren vom Wort Gottes her nicht, wie sich diese Prophetie zeitnah erfüllt hat. Viele Prophetien erfüllen sich ja vorgeschattet, ja, und dann zum rechten Zeitpunkt völlig. Die Verheißungen Gottes gehen im Laufe der Geschichte oft mehrfach in Erfüllung und erfüllen sich jeweils tiefer oder vertiefter auch, bis hin dann zur letztendlichen Erfüllung. Und wir wissen nicht, dachte Jesaja vielleicht an einen Sohn von Ahas, an den folgenden König Hiskia, der ja ein sehr guter König gewesen ist. Unter dem König hatte Judäa wieder eine Erweckung gehabt, eine geistliche Erweckung. Es ging wieder aufwärts, es ging wieder Richtung Gott. Wir wissen es nicht. Aber schon eins steht fest, schon seit ältester Zeit, sagt die Überlieferung, dachte man bei dieser Prophetie an einen künftigen Erlöser, an den Messias, der kommen soll aus dem Stamm Davids heraus, mit dem verband man diese Prophetie schon von alters her. Und über 700 Jahre später sollte es dann soweit sein. Der Engel des Herrn erschien einem jungen Mann. Er wurde den optischen Darstellungen immer älter dargestellt, aber er war ein recht junger Mann namens Josef. Und dieser Mann bekam von dem Engel, oder ein Engel erschien diesem Mann, und der Engel hatte die Aufgabe, diesem Josef klarzumachen, dass seine Frau, seine Verlobte, nichts mit einem anderen Mann hatte, sondern sie schwanger war vom Heiligen Geist. Keine einfache Aufgabe sicherlich. Und Matthäus kommentiert das Ganze so: Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der da spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist: Gott mit uns. Jetzt wird dieses Zeichen sichtbar. 700 Jahre später. Überlegt euch mal diese Zeitspanne. Wie schnell willst du, dass eine Prophetie in deinem Leben erfüllt wird? Eine Zusage Gottes. Das Zeichen wird sichtbar. Ein Zeichen, ein einzigartiges Zeichen, was nicht zu kopieren ist. Einzigartig in der Geschichte: Eine Jungfrau wird schwanger und bringt einen Sohn zur Welt. Ich kann mir vorstellen, Josef brauchte eine Minute, um das zu verdauen. Aber dann tat er so, wie der Engel ihm befohlen hatte, nannte das Kind Jesus, nahm Maria zu sich und nannte das Kind Jesus. Später dann, kurz nach der Geburt dieses Kindes, ist es wieder ein Engel. Wieder ein Engel, diesmal spricht er zu den Hirten und er verkündigt die Geburt des Retters, des Christus. Und wieder spricht er von einem Zeichen. Er spricht von einem Zeichen, und dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt in einer Krippe liegend. Ein Kind in einer Krippe als Zeichen für den Retter, der kommen soll. Wow. Einen Monat später, circa, gingen Maria und Josef mit ihrem kleinen Baby zum Tempel, um Jesus dem Herrn darzustellen oder zu weihen. Und dort begegnete ihnen ein älterer Mann. Ein älterer Mann namens Simeon, und der fragte sie, ob er den Kleinen denn auch mal auf den Arm nehmen durfte. Ja. Und dann heißt es im Bericht von Lukas, und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser, und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit Überlegungen aus vieler Herzen offenbar werden. Das ist vielleicht nicht sehr einfühlsam, dies einer jungen Mutter zu sagen, oder? Was meint ihr? Aber es ist die Wahrheit, ein Zeichen, dem widersprochen wird. Jesus, ein Zeichen mit einer geistlichen Absicht, ein wunderhaftes Zeichen, diese Menschwerdung Gottes, dieses Kommen Gottes in diese Welt, ein Zeichen, welches darauf hinweist, auf die Rettungsabsichten und auch auf den Rettungsweg, den Gott geplant hat. Ein Zeichen, welches auch die Liebe Gottes greifbar werden lässt, annehmbar werden lässt. Johannes, 1. Johannes 4, Vers 9, da heißt es, hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat. Ein Zeichen auch der Liebe Gottes. Und wenn wir dieses Wort Zeichen mal vom griechischen Grundtext her betrachten, dann erkennen wir, dass es sich um ein Zeichen handelt, welches eine direkte Verbindung zu Gott hat. Von Gott bevollmächtigt und von Gott beglaubigt, dieses Zeichen. Und dennoch auch ein Zeichen, dem widersprochen wird. Oder andere Übersetzungen schreiben, dem ein Zeichen, das abgelehnt wird. Widersprochen, abgelehnt. Schon damals und bis heute. Der Evangelienschreiber Johannes beschreibt das Kommen Jesu in diese Welt mit ganz poesievollen Worten, ja, mit ganz besonderen Worten. Und dann heißt es in Johannes 1, Vers 11, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Oder später auch der Apostel Paulus im Römerbrief, und er spricht hier von den Juden. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht. Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und bis heute ist es so geblieben. Nicht wenige Menschen lehnen Jesus Christus ab. Viele Menschen lehnen Jesus Christus ab. Wir wünschten, es wäre anders. Es wäre nicht so. Sie würden mit Freuden ihn auf- und annehmen. Ja, unseren Herrn. Doch wir müssen immer wieder feststellen, Simeon hatte recht. Diese Prophetie erweist sich bis heute. Sein prophetisches Wort bleibt Realität. Obwohl wir zumindest in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft dankbar sein können, dass seit Jahrhunderten das Christentum eine prägende Kraft war. Aber heute müssen wir leider feststellen, dass es an Bedeutung immer mehr verliert. Immer mehr zurückgeht, immer weniger Bedeutung wird. Jesus Christus als Sohn Gottes immer mehr auch in unserem Land widersprochen wird. Und da täuscht auch die schöne, romantische, teilweise kitschige Weihnachtsstimmung nicht drüber hinweg. Der Widerspruch gegen Jesus bleibt. Und selbst theologisch-kirchliche Entwicklungen gehen dahin, was vor vielen Jahren noch klar und unumstritten war, wird heute relativ und umgedeutet und angepasst. Jesus ein Zeichen, dem widersprochen wird, bis heute. Und jetzt kommt die gute Nachricht, ihr Lieben. Dennoch kann niemand diese Botschaft aufhalten. Trotz des großen Widerspruchs hält niemand diese rettende Botschaft auf in dieser Welt. Seit 2000 Jahren nicht. Obwohl schon ganz am Anfang Jesus abgelehnt und widersprochen wird, kann niemand. Man hat sogar den Anschein, dass je größer in Regionen oder Ländern, je größer der Widerspruch ist, umso mehr breitet sich diese Botschaft aus in dieser Welt. Unabhängig von Weihnachtsflair, von traditionellen Gottesdiensten, von Weihnachtsliedern und Krippenspielen, breitet sich diese Nachricht von Jesus Christus aus. Einfach weil Menschen im Herzen ergriffen werden davon, dass Gott Mensch wurde. Mensch wurde, einer von uns, um für uns zu sterben, damit wir in Ewigkeit bei ihm sein können, in seiner Herrlichkeit. Wisst ihr, Jesaja, er blickt hier in die Zukunft und sieht dieses Zeichen des Retters kommen. Er sieht den Retter kommen. Und Simeon, 730 Jahre später, hat ihn schließlich vor Augen, und nicht nur vor Augen, sondern sogar auf dem Arm, den Retter dieser Welt. Und du hast das Vorrecht, du darfst ihn im Herzen haben, den Retter dieser Welt. Ja. Simeon, er wusste, wen er da auf dem Arm hat, seine Bedeutung, seine Wirkung in diese Welt hinein. Dass mit ihm, dass mit Jesus Christus nicht nur eine neue Zeitrechnung beginnt, sondern sogar ein neues Zeitalter, ein Zeitalter der Gnade, wo jeder Mensch die Möglichkeit hat, Rettung zu finden. In diesem Kind erscheint Gott selbst, begegnet den Menschen auf eine völlig neue Art und Weise. Jesaja und auch Simeon wussten, dieses Kind wird einen Ausweg schaffen aus der Not und aus der Gottesferne. Und die Frage ist an uns immer wieder, wissen wir das auch? Jesus Christus ist derjenige, der einen Ausweg schafft aus der Not und aus der Gottesferne, auch für dein Leben. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Die dürfen wir hinaustragen in diese Welt. Trotz Widerspruch bricht sich diese Botschaft von Weihnachten Bahn. Durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende hindurch gab und gibt es Menschen, die sich eben nicht an Jesus Christus ärgern, ihn nicht ablehnen, ihm nicht widersprechen, sondern eine bewusste Entscheidung treffen, ihn aufnahmen, ihn in ihr Leben aufnehmen. Und wisst ihr, was Jesus selbst zu denen sagt, die das tun, die sich nicht an ihm ärgern? Und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird, sagt Jesus. Und das wünsche ich uns, diese glückselige Weihnacht, weil wir uns nicht an Jesus ärgern, sondern ihn feiern für sein Kommen in diese Welt, für seine Erlösung, für das, was er für uns getan hat. Lasst uns aufstehen zum Gebet.